Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast mit euren zwei Hosts, denn auferstanden von den Toten ist heute im Haus Dennis!
Yo! I'm back! Mich gibt's noch, leider.
Back with a bang! Okay. Und hier ist auch Nick, natürlich. Alright, wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Wir möchten heute den Pull-Talk führen, wo wir eigentlich im Großen und Ganzen über Pull-Ups, Chin-Ups und Muscle-Ups sprechen und da verschiedene Sachen von im Endeffekt beleuchten. Mhm. Ich glaube, eine der interessantesten Sachen ist jetzt erstmal zu bequatschen, eine neue Regel im Weighted Calisthenics und Streetlifting, dass du in Competitions Pull-Ups und Chin-Ups machen darfst.
Ja.
Das ist ein Thema, das gerade sehr zwiegespalten von manchen Leuten im Endeffekt ja behandelt wird, sage ich mal. Und was mit ganz großer Sicherheit auch nochmal mehrmals mit anderen Leuten besprochen wird. Wir würden uns heute gerne von der biomechanischen und ja funktionellen Anatomie-Sicht her so ein bisschen beleuchten, ja, um einfach mal darüber gesprochen zu haben, was passiert eigentlich beim Pull-Up und beim Chin-Up und welche Unterschiede gibt's und macht's wirklich einen Unterschied. Mhm. Und der Dennis hat sich zu dem Thema recht gut belesen.
Ja, also hauptsächlich Pull-Up, Chin-Up zum Teil, also eher Verletzungsrisiko zwischen den beiden.
Aha.
Prinzipiell, ja, einige Sachen angeschaut.
Alright.
Dann können wir gleich anfangen, oder?
Wir können eigentlich direkt anfangen. Ein großes Thema ist ja für ganz viele Leute, dass du, das wäre ja eine völlig andere Zugbewegung.
Mhm.
Was aus meiner Sicht de facto ja grundsätzlich erstmal nicht so ist, weil am Ende ist es erstmal nur eine Drehung deiner Hand. So, das ist grundsätzlich erstmal immer noch eine vertikale Zugbewegung, die für manche Leute ein bisschen positiver sich gestaltet, weil die halt schlichtweg einen Ticken besser sich nach oben ziehen können und den letzten Teil der Bewegung machen können.
Genau.
Weil du tendenziell in der Regel beim Chin-Up ein bisschen dazu neigst, dass du, wenn du beispielsweise relativ lange Unterarme hast, bist du, was den Pull-Up angeht, du bist benachteiligt.
Mhm.
De facto. Das ist so. Gerade, dass du, also du wirst, es gibt ja auch viele Leute, die das verfechten, dass der gesamte Kopf über die Stange sollte, nicht nur das Kinn. Was ich halt schlichtweg in der Umsetzung bei solchen Regeln immer ein bisschen schwierig finde,
mhm,
weil was ist der ganze Kopf?
Ja.
So, es ist ein bisschen schwierig.
Ja, man hat, glaube ich, in den Wettkämpfen langsam alles genommen, was es gibt, vom Kinn zu Adamsapfel zu eine Sekunde drüber. Man kann sich nicht einigen.
Ja, weil es auch ein schwieriges Thema ist.
Ja.
So, ne? War er jetzt wirklich drüber, nicht? Bla, bla, bla.
Ja.
Im Endeffekt finde ich die Regel gut, Kinn drüber.
Ja.
Und zwar deutlich ersichtlich drüber.
Deutlich ersichtlich drüber, ja.
Es ist, also, das Ding ist zum Beispiel, ich bin Bartträger.
Mhm. Und das war beim Wettkampf am Wahnsinn.
Und es ist für den Judge in meiner Position halt auch durchaus schwierig, zu sehen, ob jetzt mein Kinn drüber ist oder nicht, wenn ich den Kopf so hochrecke.
Ich habe deinen Pull-Up gejudged. Ich war oben.
Ja, ja, ja.
Und es war verdammt schwierig. Also, wir haben das Video anschauen müssen, weil mit dem Bart halt. Jetzt war ist jetzt der Bart drüber oder wirklich das Kind?
Und ich verstehe das auch.
Ja.
So, ne? Und mit, das ist mitten. Ich bin jemand, der hat relativ lange Unterarme.
Mhm.
Und für mich zum Beispiel ist es, was das angeht, definitiv ein Vorteil, wenn ich einen Chin-Up machen kann.
Mhm.
Weil ich den letzten Teil der Bewegung schlichtweg ein bisschen besser machen kann, weil du nicht minimiert bist, dadurch, dass du hier in der obersten Position so stark darauf angewiesen bist, dass dein Schultergürtel die Bewegung beendet. Und das ist im Chin-Up, dadurch, dass du einen Ticken besser in diese Außenrotation reingehen kannst, ist es für mich deutlich vorteilhafter, dass ich das so machen kann.
Mhm.
Ja.
Es ist auch bei vielen Anfängern so, dass sie beim Pull-Up nichts machen können, aber der Chin-Up geht irgendwie. Das sieht man, finde ich, relativ oft. Also man lernt, die meisten lernen davor den Chin-Up und erst danach den Pull-Up. Das sieht man ganz, ganz oft einfach, weil sie mit dem Bizeps oben leichter schließen können. Und das die leichtere Schließbewegung ist, als beim Pull-Up, wo man extrem viel auch mit der Unterarmmuskulatur mithelfen muss, um sich an die Stange dran zu ziehen, glaube ich. Und das spielt eine Riesenrolle.
Ich würde fast sogar behaupten, dass der Brachialis da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und der ja
Brachialis, Brachioradialis.
Das ist bei vielen Leuten so ein bisschen unterentwickelt.
Ja.
Und das ist auch tendenziell ein Muskel, der nicht so zu einer so krassen Kraftentfaltung neigt, sage ich jetzt mal. Und das hast du in einer supinierten Handposition in der Regel natürlich schon, wo jetzt Leute sagen, ja, aber dann machst du ja alles nur aus dem Bizeps. Come on. Also eine vertikale Zugbewegung machst du definitiv aus deinem Lat, wenn es um viel Gewicht geht, und das ist kein Curl. Das muss man halt auch einfach ganz klar mal so sagen. Und der Vorteil, den du ernsthaft über den Bizeps da hast, der ist, wenn du dir das mal genau anschaust, der ist nicht so immens.
Ja. Also ich glaube, den Pull-Up muss man wirklich in zwei Teilen aufteilen. Du hast halt den Teil bis in etwa, glaube ich, 60 bis 75 Grad der Flexion des Ellenbogens. Das heißt, über die 90 Grad ist es eine pure Lat-Bewegung. Jetzt egal, ob du einen Chin-Up oder einen Pull-Up machst, du ziehst aus dem Lat. Beim einen ziehst du vielleicht mit ein bisschen tieferen Teil vom Lat beim Chin-Up, beim Pull-Up oder auch je nach Griffbreite dann oberen Teil, aber prinzipiell ziehst du mit dem verdammten Lat. Und ab den 75 Grad, das hängt dann auch ab, wie groß man ist und wie lang der Unterarm ist, dann ist der zweite Teil der Bewegung aber eher eine horizontale Bewegung. Also du gehst jetzt nicht mehr wirklich hoch, sondern du ziehst dich eher zur Stange hin. Also im Wettkampf, wenn du den Chin over the Bar machst, kommst bis zu diesem Punkt, da hast du vertikal gezogen, und dann sieht man oft diese kleine Bewegung. Und die geht prinzipiell vom Bizeps aus. Also da spielt der Bizeps eine Riesenrolle.
Und genau das ist ja mit auch ein Grund, was ja gerade auch in der Calisthenics-Szene oft so ist, dass Leute beispielsweise Bodybuilder für ihre Half-Raps so verurteilen. Da muss man aber auch mal ganz klar differenzieren, dass der Bodybuilder das ganz oft auch einfach macht, weil er in dem Falle wirklich nur sein Lat treffen möchte und nicht seinen Bizeps vorerschöpfen möchte, weil er noch, keine Ahnung, nicht nur curlen, sondern der hat danach halt noch 5 Übungen.
Ja.
So zu 3 bis 5 Sätzen, wo er sich noch zerlegen muss. Wenn der sich jetzt den Bizeps schon zerlegt, dann ist der halt in seinen anderen Übungen schlichtweg schlechter und kann sein Lat nicht so ausreizen. Und für seinen Gedankengang ist es absolut sinnvoll, da nicht über den vollen Bewegungsumfang zu gehen, weil er ja schon über den vollen Bewegungsumfang vom Latissimus gegangen ist.
Genau.
Und das ist für ihn in dem Falle interessant.
Ja. Wenn man an also dem Bodybuilder auch wieder denkt und der einen Pull-Up macht und Pull-Up auf Half-Reps, er auch seinen Ellenbogen dadurch schont, weil es gibt, also das Ende des Pull-Ups ist nicht, sagen wir, die hübscheste Bewegung, je nachdem, wo du den Ellenbogen hinbringst, aber das kann unangenehm werden und man hat unglaublich viele Menschen, je nachdem, wie sie dann auch greifen, also das hat mit dem Griff extrem viel zu tun. Also wenn man nicht wenn man nicht den Daumen dazu nimmt, dann und viel Gewicht auf den kleinen und den Ringfinger verlängert, also hat, dann spürt man ganz, ganz leicht. Kommt man ganz leicht zu Ellenbogenschmerzen. Das ist auch eine Sache, die man merkt. Und wenn man dann Half-Raps macht,
passiert,
kann man drumherum arbeiten.
Tatsächlich auch vielen Leuten, wenn sie auch mit dem Daumen drumherum greifen. Aber das ist echt ein Ding von der Gewichtsverlagerung, wie du das positionierst am Ende.
Also es hilft einigen, so mit dem Daumen drum zu greifen, habe ich gemerkt, aber nicht allen. Also wenn ich Ellenbogenprobleme hatte zum Beispiel, dann wechsle ich auf Ring-Pull-Ups. Also wenn ich spüre, dass mein Ellenbogen überlastet wird vom ganzen Pull-Up-Work, dann mache ich ein paar Monatszyklen mit Ringe. Hauptsächlich, die habe ich noch lieber als Chin-Ups, muss ich sagen. Chin-Ups habe ich immer mit einer ganz unteren Position Streit gehabt. Jetzt geht es eigentlich ganz, ganz gut.
Wenn du am langen Arm hängst?
Ja, genau.
Weißt du, woran das liegt? Das ist zum Teil einmal, weil du bist stark rotiert, was den Lat einmal schon mal gut mit reinbringt.
Ja.
Der ist halt instant schon in dieser Innenrotation mit reingebracht. Das heißt, du bringst den Ticken auf Vorspannung, aber du hast in der Position auch oft schon einen starken Stretch auf dem langen Kopf des Trizeps.
Ja. Also bei mir ist es genau nicht nicht der lange Kopf des Trizeps, der das Problem macht, sondern einfach der Lat, der bei mir verkürzt ist, hauptsächlich links. Ja. Und den habe ich immer gespürt, wenn ich mit sehr viel Gewicht gearbeitet habe. Es war einfach nur unangenehm. Also ich habe so ein Ziehen wirklich im Lat gespürt, dass sich hier vorne ein Serratus auch ausgebreitet hat. Das habe ich jetzt nicht mehr einfach, weil das Hängen gut tut und es ja eigentlich gut ist, dass ich das ausstretch.
Ja.
Aber man muss halt sagen, dass wenn du passiv im Chin-Up hängst, da muss man anfangen halt aufzupassen. Viel mehr als im Pull-Up. Das ist eben eine Studie, die ich mir vor kurzem durchgelesen habe. Sagen wir, es waren nicht besonders viele Subjects. Es war nicht eine besonders lange Zeit, in der sie es gemessen haben.
Die Studien zu den Themen sind auch leider alle... Es muss mehr dazu geben.
Ja,
also grundsätzlich, also es gibt viel, also was heißt viel? Es gibt ein bisschen was dazu. Ja. Und die Studien gehen auch in die Richtung, dass zum Beispiel die Kraft Differences von Pull-Up und Chin-Up grundsätzlich erstmal keine relevanten sind.
Mhm.
Und also die sind in einem Bereich von 5%, was halt eher irrelevant wird. Und dann auch wieder auf Individualität der einzelnen Personen.
Das ist ja super individuell. Ich ziehe mehr im Pull-Up.
Eben, und ich ziehe mir eben schon so, und da haben wir es schon.
Ja.
Also da fängt es halt wieder an, und da muss man halt ganz klar sagen, dass die Studien, die es dazu auch gibt, auch sagen, dass die Muskelaktivität selbst auch ziemlich die gleiche ist.
Mhm.
Also das ist für den einen so, dass er das vielleicht da und da ein bisschen besser spürt, aber es ist jetzt nicht so, dass du das grundlegend sagen könntest, das eine, also weil halt immer gesagt wird, der Chin-Up ist viel bizepslastiger, dass der wirklich so viel bizepslastiger ist, ist sei mal dahingestellt.
Ja.
So, also dazu gibt es ernst.
Ich glaube, dass das Schließen ist einfach einfacher von der Position. Einfach, wo du drinnen liegst, es ist einfach leichter, den Kopf über die Stange zu bringen. Es ist leichter, die Ellenbogen zurückzubringen. Und das macht das Schließen, glaube ich, beim Chin-Up vielleicht einfacher, aber einer, der halt hauptsächlich Pull-Ups trainiert, der kommt trotzdem genauso gut über die Stange mit einem kleinen Schub, mit einer kleinen Schubbewegung.
Ja.
So, ich glaube, da muss man sich einfach das noch auf jeden Fall mehr ansehen, Wettkämpfe machen und dann auch schauen, wie die Zahlen aussehen, und dann kann man Schlüsse ziehen.
Ja. Also für mich muss ich ganz klar sagen, dass ich das eine sehr faire Sache finde, dass du selber hingehen kannst und für dich wählen kannst, was für dich die effektivere Art und Weise ist, das zu ziehen, weil du auf dich und deine persönlichen Umstände eingehen kannst, genauso wie du für dich persönlich einstellen kannst, wie breit du deinen Dip machst, wie du dich hinstellst bei einer Kniebeuge, wie breit du da greifst, ob du Lower oder Hyper beugst, das sind so alles so Sachen. Es ist am Ende die gleiche Bewegung, individuell an dich angepasst. Ja. Und das ist fair.
Ich glaube, das Einzige, was da wichtig ist, dass die Leute es früh genug wissen.
Genau.
Damit sie 6 Monate davor sich sagen können, okay, ich bin im Chin-Up allgemein stärker, trainiere ich Chin-Up und trainiere jetzt nicht Pull-Up, weil ich denke, dass man nur Pull-Ups machen kann.
Genau.
Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die immer wirklich früh geklärt werden soll, und das ist eine Sache, die im Calisthenics-Bereich, also allgemein auch in der Freestyle-Szene, ändern sie die Regeln eine Woche davor, 2 Wochen davor, auch bei den World Championships oder so, glaube ich.
Und sie kündigen Wettkämpfe 4 Wochen vorher an.
Ja, genau.
Also das muss nicht sein.
Das muss echt nicht sein, wenn man einen ernsthaften Sport draus machen will, wenn man Vorbereitungszeiten haben will, wenn man gescheite Wettkämpfe haben will, wo gute Leistungen erbracht werden.
Absolut.
Ja. Auf jeden Fall, genau, ich habe mir, und in der Studie, da ging es ums, also ich habe mir hauptsächlich Impingement-Gefahr angeschaut im Vergleich, weil mich das prinzipiell interessiert hat, auch als ich damals selber ein Impingement hatte. Das war nicht wegen Pull-Ups, das war wegen Planche prinzipiell oder einer fehlenden Depression in der Protraktion. Das ist wo das größte Risiko da ist. Aber mit Pull-Ups und Chin-Ups habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Prinzipiell, long story short, es hat gezeigt, dass der Chin-Up im Passive Hang ein größeres Risiko für ein Impingement hat als ein Pull-Up. Aus dem Grund, weil du extra rotiert bist und dadurch dein subacromanialer Raum kleiner ist. Und wenn du dann in den Active Hang eben übergehst, du da riskierst, jedes Mal die Info oder Supraspinatus-Sehne einzuklemmen. Das heißt, es wird geraten, dort noch mehr, also ein bisschen mehr im Active hängen zu bleiben, damit du nicht jedes Mal rausploppst und wieder reingehst. Und hauptsächlich im Chin-Up ist das, ist die Gefahr höher, aber wirklich trotzdem sehr, sehr minimal. Also bei Leuten, die vorverletzt sind, könnten dort etwas Unangenehmes spüren. Ich weiß, ich habe nur im einarmigen Hängen etwas gespürt, wenn ich es dann aktivierte. Und da habe ich Probleme gehabt. Im Rest der Bewegung gar kein Problem. Und im oberen Teil des Pull-Ups, wo man sagt, wenn man eben die Schultern ganz vordreht, ob da das Risiko sich erhöht, ist es so, dass sie haben prinzipiell Chin-Ups, Normal Grip Pull-Ups und Wide Grip Pull-Ups getestet. Chin-Ups und Pull-Ups war oben praktisch gar kein Risiko, weil genug Platz drinnen bleibt. Genug Platz ist, dass die Sehne nicht eingeklemmt oder irritiert wird.
Vorne.
Vorne, ja, genau. Ja. Also prinzipiell die Infraspinatus-Sehne, die hier über und dann drunter läuft, dass da der Raum trotzdem groß genug ist. Und das ist dann natürlich auch individuell, weil es gibt Menschen, die werden es dann dort spüren.
Weil da muss man ganz klar unterscheiden. Das sind Erfahrungen, die ich mit sehr vielen Athleten gemacht habe. Wenn die ihre Klimmzüge so ziehen, wie die meisten Leute ihre Klimmzüge ziehen, sodass sie oben mit diesen Rounded Shoulders ziehen, das ist halt ein Ding, dass dir dabei das Schulterblatt sehr weit nach oben rutscht, also in diese klassische Elevation.
Ja.
Und das wiederum ist meistens ein Problem, weil das halt für Engstellungen da oben
Die Studie hat gezeigt, dass bei Wide Pull-Ups, wo eben eine fehlende Kontrolle der Schulterblätter gibt, also prinzipiell, es waren auch nicht besonders trainierte, sagen wir, Leute in der Studie, die haben die Kontrolle über die Schulterblätter verloren und dort war das Risiko leicht erhöht. Trotzdem weniger als bei Leuten, beim Chin-Up vom Passive zum Active Hang.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Also wenn man eine Grundkontrolle hat, der Schulterblätter, und die nicht komplett irgendwie verkrüppelt vorgehen, dann ist das Risiko eigentlich nicht erhöht, sagen wir, für ein Impingement.
Ja. Wobei man hier auch wieder noch mal ein bisschen unterscheiden muss, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Faktor bei diesen Sachen, in dem Volumenausmaß, wie wir im Calisthenics Klimmzüge und überhaupt vertikale Zugbewegungen machen, ist es am Ende schon ein Problem.
Ja, also ich glaube,
weil die untrainierten Leute, mit denen du die Studien normalerweise machst, lass das mal Leute sein, die bis zu vielleicht 8 Klimmzüge machen. Und dann machen die diese Klimmzüge, keine Ahnung, lass die mal über ein paar Wochen 2-3 Mal in der Woche ihre Klimmzüge machen mit 3 Sätzen zu 8 Wiederholungen. Das ist halt nicht vergleichbar zu den Spitzenbelastungen, die wir mittlerweile im Wettkampfsport auch haben.
Natürlich mit 50 Kilogramm dran oder so.
Wir haben Leute, die pullen 120 Kilo.
Ja.
Das ist erstens in den Intensitäten eine ganz andere Nummer. Und die zweite Sache ist der Amount of Volume. Also diese Masse an Wiederholungen, die wir mittlerweile auch durch das Reps and Sets Phänomen oder die Strömung mittlerweile da reinscheppern, die sind das Problem, was dann am Ende dann halt auch wirklich dazu führt, dass du eigentlich, wenn du so ein hohes Volumen und eine hohe Intensität fährst, schon sehr stark darauf achten musst, dass du deine Schulterblätter nicht in diese Position da oben reinbringst, weil tendenziell neigt ja wirklich jeder, und das siehst du immer in Competitions, und ich mach's auch selbst, weil es Sinn macht. Aber dass du darauf achtest, dass du in deiner Off-Season vor allem, und wenn du, dass du da nicht die Schulterblätter nach oben bringst, sondern wirklich immer in dieser Depression oben in der obersten Position sein solltest. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um langfristig da auch gesund zu bleiben, weil du sonst halt sehr schnell dazu neigst, dir da auch einfach wirklich mal weh zu tun.
Ja. Ich glaube eben, da hast du einen guten Punkt gebracht, eben mit der Off-Season. Also allgemein, das ist, was ich selber mache und zum Beispiel auch mit meinen Kunden. Prinzipiell, wenn man eben in der Off-Season ist und auch mit Loads arbeitet, die nicht so hoch sind, dann sagen wir eher Hypertrophy-Ranges ansteuert, wo wirklich man wirklich viele Reps mit dem Gewicht packen kann, dann sollte eine gute Stabilität in den Schulterblättern drinnen sein in der Bewegung. Ja. Wenn sich es dann in den Wettkampf nähert oder in Belastungen eben, die sagen wir, meistens über 65% des One-RMs, 70% des One-RMs, habe ich auch bei mir gemerkt, tendiere ich halt meine Schultern ein bisschen vorzubringen. Mhm. Und ich bin prinzipiell sehr, sehr stark in der oberen Position eigentlich als Puller. Auch im One-Arm-Pull-Up oder so sehr, sehr viel dran gearbeitet, aber die rutscht halt einfach vor. Da kann es fast gar nichts machen, also, oder habe ich es noch nicht geschafft, mindestens. Und ich glaube, da ist der Bizeps so wichtig im Schließen der Bewegung und spielt so eine große Rolle, sogar im Pull-Up eben, was unterschätzt wird, oder der Brachioradialis oder Brachialis prinzipiell, dass da man richtig viel rausholen kann. Also in diesem kleinen Stück. Und das sieht man auch, wenn man die stärksten Puller der Welt anschaut. Wenn man die stärksten Astel. Ja, die haben ein fettes Astel. Und wie sie den Pull-Up ziehen, sie sind gut aktiviert am Anfang. Die haben das Chest-Up, aktivieren den ganzen Lat, ziehen bis in etwa 65, 70 Grad. Und dann machen sie diese Bizepsbewegung und hauen sich über die Stange. Und in Wettkampfsvorbereitungszeiten ist, glaube ich, eine Spezifität auf, sagen wir, dem Wettkampfslift und wie du ihn ausführen wirst und genau, wie du den Bizeps verwendest, trotzdem sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich bin einer, der mag diese, man sagt halt, es muss nur auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden, auch nicht. Ich bin immer sehr, sehr offen da und ich glaube, es gibt halt immer Methoden, um sich drum herum zu arbeiten und sagen, es gibt Zeiten für alles.
100%. Also dazu muss ich jetzt auch ganz klar mal ein bisschen Stellung beziehen, weil ich jemand bin, der das sehr stark forciert hat, dass Leute mal ihre Klimmzüge sehr, sehr schön ziehen.
Ja.
Also mit wirklich einem Arch Back, Chest Up und dergleichen. Ja. Wo es mir aber hauptsächlich darum ging, mal dieses Thema überhaupt mal in eine polarisierende Richtung zu rücken, weil ich halt einfach gesehen habe, wie viele Menschen ihre Klimmzüge, um das mal sozusagen scheiße ziehen, und de facto daran kaputt gehen. Und das ist für alle Hobbyathleten, die nicht wettkampfbezogen trainieren, ist es dumm, oben einzurunden.
Ja.
Weil das Risiko zu hoch ist bei dem Volumen, das die Leute fahren.
Ja.
Weil Klimmzüge halt schlichtweg eine Übung sind, die Leute halt sehr viel machen, auch wenn sie nicht wettkampfbezogen trainieren im Calisthenics. Das machen sie sehr viel. Und da muss man echt sehr stark drauf achten, dass man sich da nicht zerstört. Weil das halt echt so ein Problem wird. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass du 3x5 Klimmzüge so ein bisschen machst, sondern das sind halt Leute, die ballern dann irgendwann in der Spitze ihre 3x20 Klimmzüge. Und das ist halt ein Unterschied von 15 in Gesamtsumme zu 60 in Gesamtsumme. Und das ist mehr als dreimal so viel. Und da musst du halt echt aufpassen so am Ende. Und um auf das Off-Season-Ding zurückzukommen.
Mehr Hypertrophie, bessere Muskelaktivierung.
Also das ist erstens das und die zweite Sache, auch wenn du dann von der Off-Season in die In-Season reingehst und in die Wettkampfvorbereitung reingehst, ich mache das zum Beispiel dann so, dass ich die Arch-Back-Sachen teilweise auch einfach als eine Assistenzübung danach wiederum programmiere.
Ja, das sowieso.
Um dieses, in Anführungszeichen, bessere Bewegungsmuster trotzdem zu machen, dann halt aber Bodyweight. Das reicht dann danach den Weighted Pull-Ups sowieso wieder.
Ja.
Und dann bist du auch, sage ich mal, auf der eher sicheren Seite. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, dass du natürlich auch als Wettkampfathlet dich gesund erhältst. Und da gehört das mit dazu. Und dann kannst du aber auch so wunderschöne Sachen nutzen, wie beispielsweise Banded Pull-Ups. Das macht als Assistenzübung oder auch in der Offseason mal als Mainlift super krass viel Sinn, Pull-Ups auch einfach mal Banded zu machen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du das als Unterstützung nutzt, sondern das ist ein Resistance-Band.
Ja,
das soll eine Resistenz geben und soll dir die Sache schwerer machen. Und zwar nach oben hin, da, wo du tendenziell sowieso in der schwächsten Position bist. Und da muss man ganz klar darauf achten, dass man ein Band nutzt, das dich dann oben nicht einrunden lässt, sondern dass du natürlich auch trotzdem noch kontrollieren kannst. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, das ist ein kleines Detail, das dann sehr gerne falsch gemacht wird. Das Band sollte von hinten kommen.
Ja, nicht von unten. Also direkt meinst du? Oder
also es darf von unten kommen,
bisschen von hinten,
aber es sollte nicht von vorne kommen.
Ja, okay, das sowieso.
Also ja, wer sowas macht, hat schlichtweg einfach Biomechanik nicht verstanden.
Ja, weil das rundet dich halt.
Das rundet dich halt ein.
Nein,
das ist ja genau das, was du nicht willst.
Ja.
Also das ist halt das Ding, ne? Wenn das von hinten unten kommt, dann hast du halt genau also du ziehst dann genau gegen den Widerstand, so wie du es auch haben willst. Mhm. Und es zieht dich nicht in eine Scheißposition. Das muss man halt, ja, leider Gottes sagen, dass das oft missverstanden wird.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe selber Bandit Walk noch nie ausprobiert.
Also sehr geil. Ja. Funktioniert auch krass gut. Also ich habe es mittlerweile mit sehr vielen Leuten gemacht, mit sehr vielen Leuten ausprobiert. Ist eine der besten Art und Weisen, um Klimmzüge zu boosten von Leuten. Mhm. Ohne, dass du einen riesen Impact auf das ZNS hast und sonst irgendwas. Also es ist echt ziemlich geil. Okay. Aber es ermüdet stark.
Ja.
Also rein muskulär.
Weil du
Schultergürtel sehr zerlegst.
Ja.
Das ist geil.
Genau.
Das macht Spaß.
Also ich verwende da eigentlich sehr gut. Ja, genau. Chest-to-Bar-Pull-Ups und wenn es nicht geht, Rows an den Ringen zum Beispiel, weil es da auch richtig leicht ist, sagen wir, diese Position reinzubringen. Hauptsächlich, wenn du die Ringe eindrehst und mit Holds oben, keine Ahnung, 2 Sekunden ISO in dieser Position. Um das einfach richtig reinzukriegen. Die Schultern unten.
Und hat, muss man auch ganz klar sagen, den besten Übertrag wiederum auf so Sachen wie Frontlever.
Mhm, ja, genau.
Wahnsinn.
Das ist eben der Punkt dazu. Also viele Leute sind bei mir eben wegen Skill-Based-Training drinnen und wenn man Frontlever arbeitet, dann ist es halt wichtig, solche Sachen drinnen zu haben. Einfach halt hauptsächlich am Anfang, aber später trotzdem auch immer noch, dass du einfach verstehst, was du mit deinen Schulterblättern machen musst im Frontlever, weil sonst rutschen sie dir halt vor.
Ja. Mit einem Grund, warum beispielsweise dann auch solche Sachen wie ein Gironda Sternum Pull-Up so wertvoll ist, nicht nur rein aus der, also es gibt ja verschiedene Gründe, den zu machen. So, der kann dir einmal deinen Schultergürtel sehr, sehr stark stärken, einmal du kriegst den Lat wahnsinnig gut rein und der hat mit den höchsten Übertrag auf den Frontlever.
Ja.
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Nick, welchen Pull-Up würdest du am liebsten für immer machen, wenn du keine anderen mehr machen dürftest, egal welche Zugbewegung?
Gironda Pull-Up!
Für mich wäre es der Gironda Sternum Pull-Up. So, das wäre. Ja. Weil bester Pull-Up.
Ich liebe auch Chest, also allgemein alle Versionen von Chest-to-Bar-Pull-Ups.
Das ist...
Einfach nur, weil ich stark drin bin.
Ja, und hier muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen einem Chest-to-Bar-Pull-Up, einem explosiven vielleicht auch, und einem High-Pull.
Ja.
Weil das ist auch nochmal eine ganz andere Zugbewegung. Ein High-Pull ziehst du tendenziell eher auch in einer Protraktion und ziehst an der Stange quasi vorbei. Das soll ja im Endeffekt zu einem Muscle-Up führen, wo wir gleich eh nochmal zukommen.
Vielleicht im nächsten
Episode. Nein, wir machen eine richtig fette Episode hier draus. Fuck, das ist die Pull-Talk.
Der Pull-Talk.
Das
Pull-Talk.
Wo ich jetzt hin wollte, war, dass man da nochmal ganz klar unterscheiden muss. Der High-Pull ist nicht der explosive Pull-Up. Und beim High-Pull musst du auch anders den Schulterblatt ansteuern.
Ja.
Weil der Muscle-Up, und das ist eine ganz wichtige Sache, der Muscle-Up ist kein Klimmzug.
Ja.
Ist er nicht. Deine gesamte Position, die du eigentlich machst, ist tendenziell eine andere. Und das wird jetzt sehr interessant, weil... Deine Schulterblattposition ist in dem Pull für einen High-Pull wie auch für einen Muscle-Up grundsätzlich erstmal ein Ticken anders, als wenn du für einen normalen Pull-Up ziehst. Beim normalen Pull-Up gehst du tendenziell eher davon aus, dass du ja keine Protraktion willst.
Ja, du ziehst sehr vertikal zur Stange hin.
Genau.
Ja.
Bei einem High-Pull und einem Muscle-Up...
Also die Brust zur Stange.
Genau.
Ja.
Bei einem High-Pull und einem Muscle-Up ziehst du das ja nochmal ein bisschen anders. Du ziehst ja an der Stange vorbei.
Ja.
Und um das zu bewerkstelligen, musst du in eine Protraktion rein, um an der Stange vorbeizukommen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ist was, worüber wir gestern schon mal gesprochen hatten, und zwar die Hollow-Body-Position in einem Muscle-Up.
Ja.
Wenn du dir Muscle-Ups genau anschaust, dann siehst du, dass immer dann, wenn Leute aus einer Hohlkreuzbewegung, also einem Hohlkreuzstart beim Muscle-Up, wenn sie dann wechseln in eine Hollow-Body-Position während der Pull-Bewegung, das generiert eine Kippbewegung, was im Wettkampf den Muscle-Up ungültig macht. Und das ist etwas, was ganz viele Leute sehr stark killt. Gerade wenn sie es nicht wissen und dann in den Wettkampf reingehen und plötzlich ihre Wiederholung nicht bewertet bekommen, was sehr wehtun kann.
Ja, ja.
Das ist eine sehr ärgerliche Sache. Aber was ganz viele Leute dann so ein bisschen unterschätzen ist, wie wertvoll die Hollow Body Position für dich sein kann, wenn du sie gut und effizient ausführen kannst für dich, um gut um die Stange herumzukommen. Und das wird richtig, richtig interessant, wenn du das gut beherrschst. Ist die Hollow Body Position nämlich etwas, was dir den Muscle Up erleichtert, anstatt, wie man jetzt vielleicht denken würde, weil ja der Latissimus anfängt zu kontrahieren und der ist ja faszial mit dem Gluteus verbunden. Mhm. Bedeutet, er würde dich eigentlich tendenziell in ein Hohlkreuz reinziehen,
ja.
Was eigentlich die logische Konsequenz wäre, wenn der kontrahiert. Aber durch die Hollow Body Position ist das ja eher so, dass du diese Hüftkippung in diese Anterior nicht hast, sondern du bist ja Posterior.
Ja.
Und genau das ist aber der entscheidende Faktor, was dich eigentlich, dadurch, dass er nicht vorverkürzt ist, sogar noch einen Ticken explosiver machen kann, wenn du es gut einsetzen kannst.
Und man hat halt den Vorteil, dass man auch wirklich vorschwingen kann jetzt. Also bei diesen Wettkämpfen zum Beispiel, du kannst vorschwingen, so viel du willst, dieses Momentum eigentlich auch gut nutzen, um danach hochzuschießen. Weil man viele sieht, also die Stärksten, die Muscle-Up machen, die ziehen ihn fast gerade hoch.
Das ist
also,
nämlich ein ganz wichtiger Punkt für den Muscle-Up selbst nochmal. Das muss man auch ganz klar mal sagen, weil das sehr oft noch in den Köpfen verankert ist. Nur weil da eine Box vor dem Muscle-Up steht und du diese Box nicht berührt hast, ist dein Muscle-Up nicht clean. Weil diese Box ganz viele Leute dazu verleitet, weil die oder was auch immer für eine Barriere da ist, die wollen das nicht berühren. Und was passiert, wenn du da vorschwingst und diese Barriere nicht berühren willst? Du gehst ja automatisch in ein Hohlkreuz. Weil du willst ja bloß nicht die Füße da dran bekommen. Ja. Und dann fängst du an zu ziehen, dann musst du aber um die Stange herum. Und ab dem Moment, wo du um die Stange herum musst, musst du ja eine gewisse Gewichtsverlagerung vonstatten bringen.
Mhm.
Und ab dem Moment wechselst du vom Anterior zu einem Posterior Pelvic Tilt.
Ja.
Ja, das bedeutet, du wechselst aus einem Hohlkreuz in eine Hollow Body Position und hast instant einen Kipp drin, was die Sache leichter macht. Was aber nur funktioniert, wenn du kein Gewicht dran hast. Je schwerer diese Gewichte werden, desto weniger Anterior to Posterior Pelvic Tilt bei den Leuten siehst du.
Ja.
Es sei denn, sie haben ihre Technik noch nicht optimiert. Ja, wenn, also es ist jetzt no hate oder sowas, aber wenn du dir jetzt gerade so ein paar Jungs aus dem Ostblock anguckst, die jetzt gerade extrem krasse Werte raushauen, die sind technisch bei Muscle-Ups ziemlich scheiße, wenn es um Weighted geht. Das ist sehr interessant zu beobachten und die könnten diese Technik noch krasser optimieren und viel heftigere Werte rausballern.
Das ist interessant und eine Sache, die mich interessieren würde, weil in Italien ist es ja auch so, also man verwendet Boxes mit verschiedenen Abständen je nach Gewichtsklasse. Also das geht, glaube ich, von 60 bis 95 oder 80 Zentimeter Box. Und man macht es halt aus diesem Grund so, dass es einfacher zu bewerten ist. Als wenn man einen Switch von Anterior zu Posterior Pelvic Tilt, der braucht wirklich ein sehr, sehr geübtes Auge.
Du brauchst einen guten Judge für sowas.
Also, das ist
super wichtig.
Ich habe selbst gemerkt beim Judgen, wenn ich dann im Nachhinein einige Videos gesehen habe, habe ich gesagt, okay, vielleicht hätte ich den trotzdem nicht gültig geben sollen. Weil da hängt es wirklich ab, wie strikt man ist, weil die Anatomie jedes Menschen ist anders. Und ich glaube, das ist halt, was dieses Regelwerk wirklich, wirklich schwierig macht. Also ich finde zum Beispiel den Muscle-Up in Hollow Body Position sehr schön. Ich ziehe ihn auch lieber so, also mir fällt er viel leichter. So zu ziehen, ich kann eine gute Kraft unten generieren und mich hochschießen. Ich arch dafür aber meinen Rücken ein bisschen, also ich halte die Hüfte angespannt, den Gluteus angespannt, die Beine angespannt, aber ich versuche bei den Schulterblättern mehr rauszuholen, einfach weil ich meinen Lat besser spüre.
Genau, das ist das. Das ist nämlich der Punkt, wenn du dir beispielsweise, es gibt den Spanier, Perre.
Ja.
Wenn du dir seinen Muscle-Up anguckst, der macht genau das.
Ja.
Das ist bei ihm keine Hüftstellung, die sich verändert, sondern der macht das im Rücken, bringt die Brust ein bisschen mehr raus, fängt an zu ziehen, kann so seinen Lat besser kontrahieren und kommt so besser oben raus. Ja. Das ist der Grund, warum der Typ halt 50 Kilo Muscle abspallern kann. Und das siehst du bei den meisten Menschen, die sehr, sehr gut Muscle-Ups pullen können, oft da auch. Beim Frederik zum Beispiel, im Massun, der ist ja auch sehr, sehr stark in der Sache. Bei ihm siehst du das nicht so, der hat grundsätzlich aber auch einfach einen Lat, der so wie soll ich das sagen, der kann halt, es ist ja, unfassbar, welche Kraftentwicklung er da drin hat.
Das ist arg.
So, ne? Wenn, bei dem kannst
er
du auch noch
ein bisschen... Er zieht ihn gerade hoch.
Genau.
Prinzipiell wie Matteo Piraino zum Beispiel, der Italiener, der ist eben gewöhnt, die Muscle-Up mit Obstacle zu machen und hat halt deswegen immer den Kipp drinnen. Und er hat sie, weil er so explosiv ist, einfach gerade hochgezogen.
Genau.
Ja. Prinzipiell, das war der easiest way out. Was eben bei diesem Wettkampf aber oft eben zum Teil auch zu Diskussionen geführt hat, weil eben die Judges dann, glaube ich, den Pere haben sie einen nicht gegeben, wo seine Hüfte eigentlich okay war, aber er einfach überstreckt hatte mit dem Rücken. Und genau mit dem Sort war das auch eine große Diskussion. Er gesagt hat, seine Hüfte bewegt sich nicht. Und ich glaube, das sind echt ein paar Punkte, die wirklich, wirklich klar zu machen sind, um es einfach leichter zu machen, jetzt nicht nur für den Judge, sondern auch für den Athleten zu verstehen, was okay ist und was nicht okay
100%.
Ist. 100%. Ja. Und ich glaube, das ist halt bei den Wettkämpfen in Italien, hast du halt die Box, du berührst die Box, bist draußen, hast einen kleinen Kipp mit deinen Knien, also sagen wir Kniekipp, Beinkipp, darfst du nicht haben, bist du draußen. Und was du mit der Hüfte machst, ist egal, bis du über die Stange kommst. Mhm. Und das ist halt leicht zu bewerten, weil dann sagst du, ja, valid oder nicht valid. Und bei dieser Methode, da brauchst du wirklich, wirklich ein geübtes Auge.
Ja, wobei dann halt wieder dieses Problem da ist, wenn du dich ein bisschen mehr mit Muscle-Ups beschäftigst, weißt du halt, dass wie krass viel du aus diesem Hüftkipp rausholen kannst. Mhm. Wenn du den ein bisschen so machst, also ein bisschen geübt hast, Das ist ein massiver Unterschied. Und wir reden jetzt hier nicht von ein bisschen, sondern das sind, wenn du da drin sehr, sehr gut bist, 10 Kilo Unterschied, was in einem Muscle-Up immens ist.
Mhm.
Das ist das, was es dann halt blöd macht, weil das ist das, was es halt unbewertbar macht. Und du weißt halt nie, wie viel Kipp hat die Person denn wirklich aus diesem Ding rausgeholt und für sich genutzt. Und das ist das, warum wir halt sagen, dann eben gar keinen Kipp. Wobei dir zum Beispiel irgendeine Begrenzung nach vorne hin, grundsätzlich, das ist etwas, wo ich persönlich noch nicht verstanden habe, welchen Nutzen das haben soll, jemanden da zu begrenzen. Denn wer Weighted Pull-Ups oder Weighted Muscle-Ups macht, der weiß, dass wenn er weit nach vorne pendelt, das trägt dich ja auch weit nach hinten raus.
Ja.
Du siehst niemanden, der gute Muscle-Ups macht und schwere Muscle-Ups macht, dass der weit nach vorne pendelt. Das machen die nicht, weil das dich zu weit nach hinten raustragen würde in der Zugbewegung und dann du überhaupt nicht mehr die Chance hast, eine Transition zu machen.
Mhm.
Und das ist das, warum man...
Nicht, ja.
Du hast keine Chance. Das macht Sinn, vielleicht bei Endurance Muscle-Ups.
Mhm.
Vielleicht. Da müsste man nochmal drüber diskutieren.
Mhm.
Aber wenn du über Weighted Muscle-Ups sprichst, macht eine Begrenzung nach vorne wenig Sinn und schränkt eher den ein, der sehr groß und lang ist.
Mhm.
Beispielsweise, wenn du einem Frederic Masson, nehmen wir es nur mal an, eine Begrenzung nach vorne reingeben würdest, das ist ultra unfair, dem eine gleiche Dings zu geben
anders,
wie mir.
Die ist anders, glaube ich, für... Ja, okay. Ich
mein, weißt du, wir werden in der gleichen Gewichtsklasse, aber der Typ ist größer als ich und hat definitiv längere Arme.
Mhm.
So, das wäre immer noch arschunfair, weil der muss eine gewisse Entfernung nach vorne pendeln, um an der Stange ordentlich rumzukommen, weil du ja immer diese Bogenform drumherum hast.
Ja.
Und meine nach vorne Pendelsache, oder auch, wir können auch Antonio nehmen, so, der ist auch in der gleichen Gewichtsklasse, auch ähnlich groß, aber auch nochmal ein bisschen kleiner und kürzere Arme als ein Frederik. Es wäre nicht fair, ihn wegen sowas das zu beschränken.
Ja.
Und das ist halt das, was da leider hart vergessen wurde. Und ich weiß, dass das etwas ist mit diesen Boxen vorher, das halt daher kommt, dass das irgendwann mal irgendwo eingeführt wurde, um es schwerer zu machen, weil es schwerer ist.
Ja.
Aber es ist halt auch vor allem schwerer für größere Leute.
Mhm.
Und das ist nicht für schwerere Leute, sondern für größere Leute ist es ein Problem. Und das ist das halt, wo ich dann halt sage, dann lass es weg. Es gibt niemandem etwas. Es nimmt niemandem etwas.
Mhm.
Und gib den Leuten Gewicht drauf und wer am meisten Gewicht bewegt und das ohne eine kippende Hüfte und das ordentlich gemacht hat, dann ist doch alles cool.
Ja.
Verstehe ich die Diskussion nicht.
Ja, ich finde, es ist einfach nur wichtig, einen Standard zu setzen. Also natürlich. Mir ist egal welcher, aber ich finde wichtig, dass es einen Standard gibt, den man einfach auch einfach bewerten kann, ohne dass man nach jedem Muscle-Up eine Diskussion anfangen soll. Aber ich glaube, dass auch mit der Zeit, wenn die Leute sich, also wenn die Leute mehr anfangen, die Bewegung so zu machen, man sieht es halt bei deinen Athleten einfach, ist es einfach, weil sie ihn alle so ziehen. Aber die, die es nicht gewohnt sind, ihn so zu ziehen, dann wird es jedes Mal knifflig, weil sie es nicht gewöhnt sind, weil sie es nicht so antrainiert bekommen.
Genau, also ja. ich bringe es ihnen ja auch so bei.
Ja, genau.
Ja, das ist ja was, was du eigentlich nur üben musst und ja. dann läuft das auch.
Genau.
So, und dann kannst du auch lernen, das für dich sehr, sehr positiv zu nutzen.
Mhm.
Und das ist was, was dich tendenziell auch meistens sogar noch ein bisschen besser in der Transition um die Stange drumherum kommen lässt, weil du die Schwerpunktverlagerung optimaler gestalten kannst.
Schön drüber.
Das ist ein massiver Unterschied. So, ich habe gerade heute mit einem Athleten von mir, der lernt gerade die Muscle-Ups und lustigerweise hat er das Problem mit der Hüftkippung auch erstmal gehabt in den ersten Reps und ich habe ihm gesagt, dass er das bitte nicht macht, sondern möglichst stabil.
Bitte nicht.
sondern möglichst stabil in einer Hollow-Position bleibt. Und siehe da.
Er ist raufgeflutscht fast, ja.
Es war ein Welten anderer Pull.
Mhm.
Und das ist halt, du wirst effizienter damit. Deswegen, das eigentlich für Muscle-Ups viel mehr Sinn macht, das auch so zu ziehen.
Mhm.
Das ist ich liebe das Thema. Du hast gemerkt, so, ich bin voll in den Flow gekommen.
Es wäre echt interessant, da sich Sachen und Vergleichswerte anzugucken und da wirklich was, sich wirklich auch Muskelaktivierungen anzuschauen. Eben zum Beispiel, dass du den Rücken durchstrecken kannst, zum Beispiel zulässt, weil das einfach logisch ist, um den Lat zu aktivieren.
Kannst du.
Sonst ziehst du nicht 50 Kilo, genau.
Es gibt keine Regel, die das vermietet.
Ja, genau.
Aber solange die Judges das Auge haben.
Genau, eben. Das war aber damals mit Adam Raw, glaube ich, öfters ein Problem beim Wettkampf, weil der das nicht gewertet hat.
Ja, aber der hat das Auge nicht.
Ja, genau, eben. Und deswegen man einfach Judges ausbildet, das zu sehen und wirklich da streng zu sein.
Ja. Also hätte an der Seite beispielsweise irgendeiner von unseren deutschen Judges gestanden, ein Christian oder ein Matthias, die sehen das, die wissen das, die
kennen
das.
Der Christian war oben, genau. Ja,
genau.
Das ist das Schwierige.
Hätten wir ihn dorthin gestellt,
dann
wäre das ein ganz anderes Thema gewesen. So, aber das ist, you have to be used to it, um das auch zu kennen, zu können und mehrfach schon gesehen zu haben, um dann eben eine ordentliche Bewertung davon durchführen zu können.
Ja.
Aber das ist ein sehr großes Thema, das ich auch sehr gerne mag.
Also
vielleicht könnten wir sogar noch eine zweite Pulse-Session aufnehmen. Wir sind jetzt so gut wie durch.
Ja.
Wir hoffen tatsächlich, dass dir das Thema gefallen hat. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, schick uns gerne deine Nachrichten.
Dass das zu ein bisschen Anregung führt.
Das wird definitiv zu Anregung, da freuen wir uns drauf.
Leute, die sich Köpfe packen.
Und wenn du lernen willst, wie du deine Klimmzüge und auch deine Muscle-Ups ordentlich lernst, wie du effektiv für dich wirst, welche Griffbreiten für dich Sinn machen.
Das haben wir nicht angesprochen.
Das Griffbreitenthema könnten wir vielleicht noch kurz thematisieren.
Ja.
Okay. Finde ich ein sehr interessantes Thema.
Mhm.
Welche Erfahrungen hast du mit Griffbreiten bei Athleten gemacht?
Prinzipiell, also hat jeder seine eigene. Ich habe echt keinen Standard gefunden, wo ich sage, bei dieser Griffbreite ist jeder stärker. Das ist gar nicht so. Ich kann von mir selber reden. Ich greife prinzipiell ein bisschen breiter beim Pull-Up und ein bisschen enger beim Chin-Up. Beim Chin-Up etwas enger, weil ich meine Ellenbogen viel schöner an meinen Körper ranbringen kann, wenn ich enger greife. Und
ran oder vorbei an deinem Körper?
Vorbei.
Also, wichtiger Punkt.
Ja, genau.
Punkt.
Nicht ran, sondern vorbei. Und schön tief. Und ich habe zum Beispiel, ich kriege Ellenbogenschmerzen, wenn ich zu weit rausgebe beim Chin-Up. Das ist eine Sache, wo Leute sich einfacher tun beim Schließen. Sie geben die Ellenbogen ein bisschen raus.
Ja.
Und bei mir ist es so, ich muss ihn wirklich schön beim Körper ranhalten, kann da auch viel, viel mehr rausholen. So viel zum Chin-Up. Zum Pull-Up, es gibt so einen Sweet Spot zwischen, es ist zu eng und die Leute drehen komplett die Schulterblätter ein und können einfach nicht gescheit aktivieren. Und zu einem, es ist so breit, dass sie die Kontrolle über die Schulterblätter verlieren.
Ja.
Und wenn man breite Pull-Ups macht, was ab und zu im Programming auf jeden Fall Sinn ergibt, man vielleicht auch ein bisschen Bizeps-Work reingibt, weil der spielt dann fast gar nicht mehr eine Rolle, sagen wir, im Vergleich zu einem Pull- oder Chin-Up.
Ja.
Und also eigentlich relativ individuell. Viele Leute greifen, glaube ich, aus Prinzip aus zu eng Und
depends.
Ja, also Mädels, glaube ich, zu eng, ja, weil sie in Chin-Up gewohnt sind, und Jungs kann sein, dass sie, eben wenn sie im Bodybuilding oder so kommen, wegen den Lat oder allgemein an Latzug gearbeitet haben, die greifen etwas zu breit. Also ich glaube, das ist ja besser formuliert.
Okay, alright.
Meine Erfahrung zu Griffbreiten ist, man muss ganz klar sagen, wenn du sehr, sehr breit greifst, mhm, ist es tendenziell so, dass du die oberen Muskelfasern von deinem Latissimus eher mit reinbringst, ja, die eben nicht, oh, wie erkläre ich das jetzt, die verlaufen quasi eher seitlich, von links, ja, nach rechts, sagen wir es mal so.
Quer.
Genau. Quer. Und dann gibt es eben die Muskelfasern, die eben noch von oben nach unten, in Anführungszeichen, eher verlaufen. Die kriegst du mit dem breiten Griff eher weniger. Mhm. Und die werden meistens auch eher mehr gereizt, wenn du relativ eng greifst, was aber in einem pronierten Griff oftmals, ja, ein Problem wird, weil dann runden dir die Schultern ein und dann kriegst du sie nicht mehr so gut, was, ja, aber in einem neutralen Griff beispielsweise extrem gut funktioniert oder auch in einem supinierten.
Ja, also ich finde im Chin-Up einfach, um genau die vertikal verlaufenden Muskelfaser zu treffen, hauptsächlich im oberen Teil des Pull-Ups, einfach das absolut Geilste. Das, und du spürst auch richtig den Bizeps, also, ja, wenn du schön eng greifst.
Beides. Ja. Ja. Das muss man ganz klar sagen, dass das in den Griffbreiten an sich schon eher einen Unterschied macht. Tendenziell muss man sagen, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen meist oft, ja, wirklich tatsächlich ein bisschen zu eng greifen. Okay. Die könnten einen Ticken breiter greifen. Männer oftmals zu breit, weil sie dann immer breit macht breit. Aber das, ja und nein, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, was willst du wann wie wo treffen. Und wenn du diese V-Form haben willst, wenn wir jetzt mal rein vom Optischen ausgehen, dann macht es natürlich Sinn, auch die unteren vertikal verlaufenden Fasern eher zu treffen, was zu einem engeren Griff eher tendieren würde, und dann vielleicht auch auf neutral oder supiniert tatsächlich zu wechseln. Was natürlich noch eine sehr interessante Frage ist, ist, in welcher Position bist du tendenziell am stärksten? Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, dass das natürlich erstmal grundsätzlich eine sehr individuelle Sache ist, aber tendenziell du oft Athleten hast, die einen Ticken zu breit greifen und dann eine schlechtere Kraftentwicklung haben. Mhm. Gutes Beispiel dazu, Martin,
der hat bei der Deutschen
seinen Griff gewechselt auf einen Ticken breiter, und wir reden jetzt hier, ich glaube, von zwei Fingern, ja, und hat seinen Rap nicht mehr geschafft. Und ich wette heute noch Geld drauf, dass er den Rap gemacht hätte, wenn er diese zwei Finger da gehabt hätte, also wenn die ein bisschen enger gewesen wäre. Das ist auch eine ziemlich einfache Sache. Die beste Art und Weise, um zu testen für dich, wie dein Griff sein sollte, ist, wenn du in der obersten Position, wenn dein Kinn über der Stange ist, im Alignment mit den Ellenbogen ziemlich gut unter deinen Handgelenken bist oder tendenziell leicht nach außen bist. Mhm. Immer dann, wenn deine Handgelenke weiter außen sind, bist du tendenziell in einer schwächeren Position zum Ziehen.
Ja.
Und dann kriegst du nicht so viel Kraftentwicklung rein, wie du könntest. Und das gilt sowohl für Pull-Up wie auch für den Chin-Up. Eine ziemlich einfache Faustregel dafür.
Ja. Geil.
Jo.
Geil. Genau. Und allgemein switch it up.
Switch it up. Also, ja, auf jeden Fall variier deine Griffbreite.
Weil schon arbeiten wir so viel mit Klimmzügen, also im Calisthenics. Ja. Und man hat in anderen Sportarten einfach so viel mehr oder verschiedene Zugbewegungen. Die machen richtig viel davon. Es ist wichtig, dass man das ändert. Also ich habe ein halbes Jahr lang jetzt hauptsächlich mit Pull-Ups gearbeitet und arbeite jetzt auf jeden Fall 5 Monate lang wahrscheinlich mehr auf Chin-Ups oder auf jeden Fall die nächsten 3.
Ja.
Und am Anfang war es Arsch. Also echt, ich mochte Chin-Ups nicht. Und jetzt, es ist mir egal. Also Pull-Up oder Chin-Up. Ja, genau. Pull-Up oder Chin-Up. Ich kann, ein letzter Punkt, die Breite der Stange. Das ist eine Sache, wo ich extrem darunter, also das ist für mich extrem wichtig, wie breit die Stange ist. Also ich merke das im Gym.
Wie dick?
Wie dick, ja. Also der Durchmesser der Stange. Das ist dann eher, jetzt sagen wir, im Wettkampf sind sie standardisiert. Ich glaube, da immer 33 mm Durchmesser.
Ich glaube, ja.
Und deswegen such dir eine, die so breit ist, weil das macht.
Boah, ich will also, da jetzt echt nicht meine Hand ins Feuer legen.
Ja. Also such dir eine, die wettkampfskonform ist. Man findet online, was genau die Größe ist. Aber ich glaube, ich hatte mir eine machen lassen von Barflex. Die war 33.
Ja, ist, glaube ich, genau.
Und das macht einen riesen Unterschied. Also ich merke es im Gym, die unten, die sind dicker, ein Ticken dicker als normal, die unteren Stangen. Die finde ich für Chin-Ups super, aber für Pull-Ups mag ich sie gar nicht. Also meine Pull-Ups werden da extrem hässlich.
Okay.
Während ich oben die etwas dünnere Stange und die normale Griffbreite mit ein bisschen Tape drauf, ich da so schön schließen kann.
Ja.
Im Pull-Up, also hauptsächlich dann der Unterschied.
Mhm.
Ja.
Da muss ich auch ganz klar sagen, je dicker die Stange ist, desto ekliger wird es halt.
Ja, einfach,
weil aber du mehr Griffkraft brauchst.
Ja, es gibt einen zu dünn, ja, sowieso.
100%. Also das ist auch sowas. Ich habe sehr, sehr große Hände. Mhm. Für mich wird es sehr schnell zu dünn.
Mhm.
So, das wird ein ernsthaftes Problem für mich, weil mir tut es auch ernsthaft weh dann irgendwann.
Ja.
So, weil das halt auf so konzentriert auf deinen Händen liegt irgendwo.
Ich trainierte früher auf eine Stange, die war unglaublich dünn und habe da weighted 5x5 mit 50 Kilogramm
gemacht. Das macht aber einfach keinen Spaß.
Damals war ich es einfach gewöhnt, weil ich dort so viele Pull-Ups, ich habe es wieder einmal versucht vor, keine Ahnung, 5 Monaten. Das hat mir die Hand aufgerissen, das hat so verdammt weh getan. Also es war echt nicht schön, weil ich konnte keine Kraft generieren. Also, ja, Consistency.
Ja, wie immer. Alright. Ich glaube, dann haben wir dann jetzt schlussendlich wirklich den Pull-Talk beendet.
Ja. Nur eine Stunde,
hole ich. Sehr geil. Genau. Also, wir machen den Aufruf quasi nochmal. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, hau uns gerne an. Schreib uns auf Instagram an Strength and Skills Podcast. Oder schreib uns auf unsere Instagram-Profile Nick Tibu oder Dennis Kalis.
Yes.
Genau, das kannst du auf jeden Fall machen. Und wenn du ernsthaft deinen Progress in diesen Dingen mal so richtig voranbringen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall bei uns melden, weil dann machen wir dich zum Monster.